Er lachte so heftig, dass ihm der Rotz aus dem Loch flog, wo einst seine Nase gewesen war. Beißer saß auf einem der Toten und hielt dessen schlaffe Hand, während er an den Fingern nagte. Mit den Zähnen zermalmte er krachend die Knochen. »Wer seid ihr, Männer?« Eine Falte erschien zwischen Robert Glovers Augenbrauen. »Ihr wart nicht bei Hoth, als ihr in Lord Boltons Lager kam. Gehört ihr zu den tapferen Kameraden?« Rorge wischte sich den Rotz mit dem Handrücken vom Kinn.
»Jetzt gehören wir zu ihnen.«
»Dieser Mann hat die Ehre, Jacken Hagar zu sein, einst aus der freien Stadt Lorath. Die unhöflichen Gefährten des Mannes tragen die Namen Rorge und Beißer. Der Lord wird wohl erkennen, welcher Beißer ist.« Er deutete mit der Hand auf Arya und hier... »Ich bin Wiesel«, platzte sie heraus, ehe er verraten konnte, wer sie wirklich war. Sie wollte nicht, dass ihr Name hier ausgesprochen wurde, wo Rorge und Beißer und all diese Fremden ihn hören konnten. Glover nahm sie kaum zur Kenntnis. »Sehr schön«, sagte er. »Dann wollen wir dieses blutige Geschäft zu Ende bringen.« Oben an der Wendeltreppe lagen die Wachen an der Tür in ihrem eigenen Blut. Nordmannen rannten über den Hof, Arya hörte Rufe, die Tür zur Halle der Soldaten wurde aufgestoßen und ein Verwundeter taumelte schreiend heraus. Drei andere rannten ihm nach und brachten ihn mit Speer und Schwert zum Schweigen. Auch am Torhaus wurde gekämpft. Rorge und Beißer rannten mit Glover davon, doch Jacken Hagar kniete neben Arya nieder. »Das Mädchen versteht nicht?«
»Doch, ich verstehe«,
antwortete sie, obwohl sie es eigentlich nicht richtig begriff. Der Lorati hatte es ihr offenbar angesehen. »Die Ziege kennt keine Treue. Bald wird ein Wolfsbanner hier gehisst, denke ich. Aber zuerst möchte der Mann, dass ein bestimmter Name zurückgenommen wird.«
»Ich nehme den Namen zurück.«
Arya biss sich auf die Unterlippe.
»Habe ich immer noch einen dritten Tod?«
»Das Mädchen ist gierig.« Jacken berührte eine der toten Wachen und zeigte ihr die blutigen Finger. »Hier ist die drei und dort die vier und unten liegen noch acht. Die Schuld ist bezahlt.«
»Die Schuld ist bezahlt«,
stimmte Arya widerwillig zu. Sie war ein bisschen traurig. Jetzt war sie wieder eine Maus. »Dem Gott wurde Genüge getan, und jetzt muss der Mann sterben.« Ein eigentümliches Lächeln machte sich auf Jacken Hagars Lippen breit.
»Sterben?« fragte sie verwirrt. »Was meinte er damit?« »Aber ich habe den Namen zurückgenommen. Du brauchst nicht mehr zu sterben.«
»Doch. Meine Zeit ist um.« Jacken strich sich mit der Hand von der Stirn zum Kinn über das Gesicht, und wo seine Hand vorbeikam, verwandelten sich seine Züge. Seine Wangen wurden voller, seine Augen rückten enger zusammen, seine Nase wurde zur Hakennase, auf der rechten Wange tauchte plötzlich eine Narbe auf, wo die Haut zuvor glatt gewesen war. Und als er den Kopf schüttelte, verschwand sein halb rotes und halb weißes, langes, glattes Haar und enthüllte einen schwarzen Lockenkopf. Arya stand der Mund offen.
»Wer bist du?«
flüsterte sie, und vor Erstaunen verspürte sie keine Angst.
»Wie hast du das gemacht? War das schwer?«
Er grinste und zeigte dabei einen glänzenden Goldzahn. »Nicht schwerer, als einen neuen Namen anzunehmen, wenn man weiß, wie es geht.«
»Zeig es mir«, platzte sie heraus. »Ich möchte das auch können.«
»Wenn du es lernen willst, musst du mit mir kommen.«
Arya zögerte. »Wohin?«
»Weit, weit fort, bis jenseits der Meerenge.«
»Das kann ich nicht, ich muss nach Hause, nach Winterfell.«
»Dann trennen sich unsere Wege«, sagte er, »denn ich habe Pflichten zu erfüllen.« Er nahm ihre Hand und legte eine kleine Münze hinein. »Hier.«
»Was ist das?«
»Eine Münze von großem Wert.« Arya biss darauf, sie war so hart, dass es sich nur um Eisen handeln konnte.
»Ist sie genug wert, um ein Pferd zu kaufen?«
»Sie ist nicht dazu bestimmt, Pferde zu kaufen.«
»Und wofür ist sie dann gut?«
Du kannst genauso gut fragen, wofür das Leben gut ist und wofür der Tod. Sollte der Tag kommen, an dem du nach mir suchst, gib diese Münze irgendeinem Mann aus Braavos und sag die folgenden Worte zu ihm: Valar Morghulis.
Valar Morghulis, wiederholte Aurya. Das war nicht schwer. Sie schloss die Finger um die Münze. Auf der anderen Seite des Hofes hörte sie Männer sterben.
»Bitte geh nicht, Jacken.«
»Jacken ist genauso tot wie Ari«, sagte er traurig. »Und es gibt Versprechen, die ich einhalten muss. Valar Morghulis, Aurya Stark. Wiederhole es noch einmal.«
»Valar Morghulis«, sagte sie erneut.
Und der Fremde in Jackens Kleidung verneigte sich vor ihr und schritt durch die Dunkelheit davon. Sie war allein mit den Toten.
»Sie hatten den Tod verdient«, redete sich Aurya ein und erinnerte sich an all die Menschen, die Sir Armory Lodge in dem Bergfried am See umgebracht hatte.
Der Keller unter dem Königsbrandturm war verlassen, als sie zu ihrem Strohbett zurückkehrte. Sie flüsterte die Namen in ihr Kissen, und nachdem sie damit fertig war, fügte sie mit leiser Stimme »Valar Morghulis« hinzu und fragte sich, was es wohl bedeutete. Im Morgengrauen waren Triefauge und die anderen wieder da, alle außer einem Jungen, der aus irgendeinem Grund bei den Kämpfen ums Leben gekommen war. Triefauge ging allein nach oben, um zu schauen.